Das Volk und alles Vieh hat Durst, es hat kein Wasser in der Wüste. Mose gehorcht und er schlägt den Felsen und es kommt reichlich Wasser für alle. Ein Ähnliches kommt vor, einige Zeit später. Dabei aber sagt Gott zu Mose, dieses Mal soll er zum Felsen sprechen. Aber er ist entrüstet über das Klagen des Volkes und handelt, wie er das erste Mal handelte. Er schlägt den Felsen. Es kommt zwar Wasser heraus, aber Gott straft ihn damit, dass er nicht in das Land Israel oder Kanaan kommen darf. Er muss auf dem Berg Nebo sein Leben lassen. Diese zwei Begebenheiten zeigen uns, dass es sehr wichtig ist, genau Gott zu gehorchen. Es ist nicht nur wichtig, Gottes Sache zu tun, sondern auf seine Art und Weise sie zu tun. Manchmal sind wir schon interessiert am Aufbau des Reiches Gottes, aber wir vergessen, dass Gottes Wille nach seinem Willen getan werden muss. Es ist ein Wort im Propheten Jeremia, über das ich nachdenken habe müssen. Jeremia 32, Vers 39 heißt es: Und ich gebe ihnen ein Herz und einen Weg, mich zu fürchten alle Tage, ihnen und ihren Söhnen nach ihnen zum Guten. Diese Formulierung ist so ungewöhnlich, dass ich stutzig wurde und ich fragte mich, was will der Prophet, beziehungsweise was will Gott durch den Propheten hier sagen? Denn so sprechen wir nicht. Ich will ihnen einen Weg geben, mich zu fürchten. Wir sprechen oder wir könnten sprechen davon, dass Gott uns ein Herz gibt, ihn zu fürchten. Das kennen wir. Aber einen Weg? Warum so? Bis ich auf den Gedanken kam, dass es hier um den einen Weg geht, auf dem Gott gedient werden will und so gefürchtet werden will. Es braucht nicht nur ein neues Herz, eine Einstellung zu Gott, eine richtige Einstellung zu ihm. Wir müssen nicht nur wissen, wer er ist und ihn zu schätzen und zu fürchten wissen, sondern wir müssen auch auf die rechte Art und Weise ihn fürchten. Gott zu fürchten heißt, ihm zu dienen. Und Gott selbst will uns diesen Weg zeigen und ihn uns ins Herz geben, sodass wir auf seinem Weg ihn fürchten und ihm dienen. Eine weitere Stelle haben wir im Vater Unser. Dort beten wir, dein Reich komme. Genauer, es komme deine Königsherrschaft. Und dann heißt es, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Lass deinen Willen auf der Erde so geschehen, wie er im Himmel geschieht. Wenn Gottes Königreich, Gottes Königsherrschaft kommen soll, dann muss sie nach seinem Willen kommen. Es genügt nicht, dass seine Königsherrschaft aufgerichtet werden soll, sondern wir müssen nach seinem Plan und Willen dabei ans Werk gehen. Das will uns wohl das Vaterunser sagen. Wollen wir nun Gottes Willen tun, dann werden wir nach seinem bereits geoffenbarten Willen Gottes zu fragen haben. Das heißt, wenn wir Gottes Willen nach seinem Willen tun wollen, dann müssen wir fragen, was ist denn der Wille Gottes? Und dieser ist bereits geoffenbart worden. So lesen wir im Alten Testament in Jesaja 8, Vers 20, zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, so gibt es für sie keine Morgenröte. Nach dem Gesetz muss man fragen und nach dem Zeugnis. Es hat nicht nur Gesetz gegeben, sondern es hat prophetische Worte nach der Gesetzgebung gegeben. Ab Josua haben wir geschichtliches Zeugnis und wir haben andere Zeugnisse. Und die Propheten sind jetzt dabei, im Moment Jesaja, wenn er dieses spricht, ein weiteres Zeugnis von Gott ins Volk zu sagen. Und das Volk soll fragen nach dem geoffenbarten Gesetz, das heißt nach dem Willen Gottes, und es soll fragen nach dem Zeugnis Gottes, das heißt nach dem Wort, das Gott geoffenbart hat durch Propheten und in Israel hineingesprochen hat. Und wenn das nicht gemacht wird, wenn jetzt nach eigenem Gutdünken gehandelt wird oder nach dem Ratschluss anderer, dann kommt Dunkelheit, dann ist kein Licht da. Mit anderen Worten, Gott eröffnet uns, dass nur er Licht geben kann. Nur er. Licht für unseren Weg in dieser Welt kommt nur durch Gott und durch sein Wort. Kein Wunder, dass in Psalm 119 es heißt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Wege. Im Neuen Testament lesen wir Entsprechendes. Petrus sagt uns in seinem ersten Brief, dass jeder nach seiner Gnadengabe dem anderen dienen soll, den anderen im Kreis der Gläubigen dienen soll. Als sage er Worte Gottes, wenn jemand redet. Als tue er es aus der Stärkung, die Gott darreicht, wenn jemand dient. Er teilt alle Gnadengaben auf in zwei Gruppen. Die eine Gruppe von Gnadengaben ist die, womit man tätig wird, mit der Hand in der Tat. Und mit der anderen Gruppe spricht man. Nicht alle in der Gemeinde oder im Reiche Gottes dienen mit dem Munde. Einige tun es. Andere sind dann eher tätig in körperlicher Tätigkeit. Sie setzen ihre Energie etwas anders ein. Nun sagt Petrus, wenn jemand in der Gemeinde, in der Tätigkeit des Reiches Gottes, den Mund auftut, dann soll er dafür sorgen, dass was er sagt, Gottes Wort ist. Wir haben kein Recht, etwas anderes zu sagen. Nicht unsere eigenen Vorstellungen, sondern seine Vorstellungen. Sein Wille soll nach seinem Willen getan werden. Ich hatte auf einer Konferenz zu dienen über Gemeindegründung. Und ich werde dort hingefahren von einem Bruder, der Missionar ist in einem Teil Deutschlands, in welchem es große Not gibt, und er ist dort tätig in der sogenannten Gemeindegründungsarbeit. Und dann sagt er, wir kommen ins Gespräch, und er sagt Folgendes: Es ist eigentlich Illusion, Gemeinde bauen zu wollen nach dem Neuen Testament. Das nahm mich etwas Wunder, dass ein Missionar so spricht. Er hätte also eingesehen, in Anführungsstrichen, dass die Methoden des Neuen Testamentes eigentlich heute nicht mehr brauchbar wären. Zwar wollten wir Gemeinde bauen, dazu war er bereit, aber man könne es nicht gerade so machen wie im Neuen Testament. Ich habe oft darüber nachdenken müssen. Und ich denke, wir werden es nie besser machen als Paulus und Petrus und Johannes und die anderen. Keiner von uns wird es besser machen mit unseren Methoden. Deshalb ist es sehr wichtig zu fragen, wie wurde damals am Reich Gottes gearbeitet? Wollen wir nach Gottes Wort sprechen und wollen wir nach Gottes Wort handeln, wird es zudem notwendig sein, in seinem Wort gegründet zu sein. Man erzählt uns, es dürfte in einem der Bücher von Watchman Nee sein, dass als sich zeigte, was über China kommen sollte, im Norden zeigte sich schon, was dann in den Süden kommen sollte, nämlich der große kommunistische Strom von Russland, der war dabei, China zu überrollen und zu überfluten. Und als man merkte, was auf einen zukommen konnte, dann war man dabei zu beten und zu fragen, was können wir tun, um die Gläubigen vorzubereiten. Denn man wusste, die Gemeinde sei dann bedroht. Und dann hat man emsig gearbeitet. Und man ist dazu übergegangen, alle Gläubigen dazu anzuhalten, ihre Bibel zu studieren. Man hat die Leute in Gruppen aufgeteilt und nicht nur haben sie Gruppenarbeit gemacht, sondern jeder Christ wurde instruiert, angehalten, seine Bibel nicht nur zu lesen, sondern zu studieren. Jeder musste Fundament unter den Füßen bekommen. Und es soll wohl dem zuzuführen sein, dass die Gemeinde in China in dem Maße, wie es dann der Fall gewesen ist, erhalten geblieben ist. Watchman Nee wählte dann, in China zu bleiben, während sein Mitarbeiter, das haben sie unter sich ausgemacht, es wurde dann für ratsam gehalten, dass er dann außer Landes gehe und die Sache Gottes unter den Chinesen dann außer Landes weiterführe. Aber das ist mir geblieben. Jeder Christ, ein Student, ein Forscher im Worte Gottes. Es heißt im Psalm 1, Vers 2, und jetzt möchte ich jetzt einmal etwas wörtlicher übersetzen. Wohl dem Mann, der Lust hat an der Weisung des Herrn, oder genauer Jahwes, und in seiner Weisung murmelt, Tag und Nacht. Was ist murmeln? Nun, das ist so halblaut vor sich sprechen, nicht wahr? Waren Sie mal in Israel? Und haben Sie dort die orthodoxen jungen Männer gesehen, wie sie da ihre Bibel lesen, so in einem halben Singen und hin und her schaukeln? In der Bibel sind nämlich Zeichen für diese hebräischen Buchstaben und da wird genau gezeigt, wie der Text genau singend zu lesen ist. Nun, wir müssen nicht solche Zeichen haben, um die rechte Intonation hinzukriegen, aber dieses Murmeln ist doch interessant. Man bringt uns bei in der Schule, ohne Bewegung der Lippen zu lesen. Man muss also mit dem Kopf lesen, über die Augen, aber mit dem Kopf und nicht mit den Lippen, nicht mit dem Munde und schon gar nicht laut. Dann kann man schneller lesen, heißt es. Aber die Erfahrung zeigt, dass wenn man etwas sehr Wichtiges liest, es doch eine gute Sache ist, die Lippen zu gebrauchen und sogar laut zu lesen. Dann hört man nämlich gleichzeitig, was die Augen sehen. Nun können wir nicht immer ganz laut lesen, aber man kann halblaut lesen. Und es ist keine schlechte Gewohnheit, zu murmeln, wenn man liest. Es geht nicht so sehr um das Meditieren. Manchmal hat man, das habe ich selbst gemacht, manchmal sagt man, Psalm 1 lehrt, dass wir in dem Wort Gottes meditieren sollten, also nachsinnen sollen. Ich habe früher übersetzt, der in seinem Wort nachsinnt Tag und Nacht. Aber soviel ich weiß, ist das nicht der Gedanke, obwohl das nicht schlecht ist. Das sollen wir auch tun, nachsinnen. Aber das dürfte auf einer anderen Seite der Bibel stehen, nicht hier. Die Frage ist, was steht hier geschrieben? Und hier steht geschrieben, dem Sinnen nach scheint mir, wir müssen einfach lesen. Und zwar so, als wüssten wir um die Wichtigkeit des Wortes Gottes. Und deshalb verhalten wir uns entsprechend beim Lesen. Wir lesen murmelnd, weil wir das Wort ernst nehmen und wir wollen es nun ganz mitkriegen. Nun heißt es Tag und Nacht. Bei Tag, sei es bei Tag, sei es bei Nacht. Nicht gerade 24 Stunden am Tage durchgehend. Die Bibel weiß auch um die Notwendigkeit des Schlafes und auch sonstiger Tätigkeit, damit wir unser tägliches Brot noch auf den Tisch bekommen. Aber der Ausdruck dürfte bedeuten, sei es bei Tag, sei es bei Nacht, immer wieder während der 24 Stunden, die Gott uns an einem Tag gegeben hat. Immer wieder im Worte Gottes. Viele Christen wissen nicht, wie sie über die Runden kommen, wie sie durch den Tag kommen sollen. Sie meinen, etwas Wort Gottes in der Woche, einmal in der Woche, das würde schon gut tun. Das würde einigermaßen reichen. Und dann staunen sie, wenn sie Schwierigkeiten am Arbeitsplatz haben oder zu Hause oder sonst wo. Es genügt nicht, einmal in der Woche Gottes Wort zu hören. Es genügt auch nicht, eine sogenannte stille Zeit zu haben. Das genügt nicht. Wir werden ständig Gottes Wort bei uns, in uns vor Augen haben müssen. Vor unserem geistlichen Auge. Immer wieder muss Gottes Wort uns vor dem inneren Auge stehen. Wenn wir es nicht auswendig kennen, dann sollten wir wenigstens etwas noch behalten haben von dem, das wir unlängst gelesen hatten. Oder wir werden etwas Geschriebenes bei uns haben müssen. Vielleicht einige Kärtchen oder Zettel oder gar ein neues Testament oder irgendein Schrift, ein Teil der Heiligen Schrift oder eine ganze Bibel. Aber wir kommen nicht durch den Tag, ohne dass wir einige Male uns Gottes Wort vor Augen, vor das innere Auge führen. Gottes Wort muss in der Tat immer wieder während der 24 Stunden des Tages uns gegenwärtig werden. Sonst kommen wir nicht durch. Der Feind, dem sind wir nicht gewachsen. Der weiß, wie uns zu Fall zu bringen. Es gibt viele Christen, die sind sehr, sehr gleichgültig, nennen sich immer noch Christen, aber sie wissen nicht, vielleicht wissen sie es nicht, aber vielleicht wissen sie es, aber sie wissen nicht die zwei Schlüssel, die zwei Geheimnisse eines erfolgreichen geistlichen Lebens zu schätzen. Und sie sind ganz einfach, Bibel und Gebet. Aber wie einige bekannte Männer Gottes gesagt haben, nichts ist so schwer im Leben durchzuführen, als gerade Bibel lesen und beten. Es ist so einfach. Und doch ist es so schwer, dabei zu bleiben. Und wirklich Tag für Tag dabei zu bleiben. Bibelverse auswendig zu lernen. Und wirklich immer wieder zu beten. Nicht nur eine stille Zeit zu haben, sondern immer wieder im Geiste oder sich hinsetzend oder um die Ecke gehen, wo man Stillzeit, eine stille Ecke hat, oder einfach laut vor sich her, während man läuft, irgendwo, irgendwann sich Zeit nehmen, um mit dem Herrn zu sprechen. Wir brauchen das. Wir brauchen Gottes Wort und wir müssen die Gelegenheit wahrnehmen, zu ihm zu sprechen. Wohl dem Mann, der Lust hat an der Weisung des Herrn und in seiner Weisung murmelnd liest, Tag und Nacht. Sprüche 2, 1 bis 5. Sprüche 2, 1 bis 5 heißt es: Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst, wollte Gott, dass der Schreiber dieses selbst bis an sein Lebensende hätte ernst genommen. Als er jünger war, wusste er, seine Söhne zu unterweisen. Später hat er selbst nicht so gelebt. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, sodass du dein Ohr auf Weisheit merken lässt, dein Herz neigest zum Verständnis, ja, wenn du dem Verstande rufst, deine Stimme erhebst zum Verständnis, wenn du ihn suchst wie Silber und wie nach verborgenen Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. Wenn man wirklich nach dem Wort Gottes trachtet, darin forscht, wie man nach Schätzen graben würde. Ja, kennen diese Romane und diese Bücher aus alter Zeit, aus einer Zeit, wo man hoffte, auf irgendeiner Insel oder irgendwo noch einen verborgenen Schatz zu finden, und es spricht sich rum und da plötzlich findet jemand eine Karte, ah, da wäre der Schatz zu suchen und zu finden, und dann gräbt man mit allem Eifer. Das kennen wir, solche Geschichten. Ja, und wir? Wir haben einen Schatz. Wissen wir ihn zu schätzen? Wenn wir das tun, wenn wir in Gottes Wort graben und forschen, dann wird uns geistliche Weisheit und geistlicher Verstand zuteil werden. Ein Mitarbeiter im Reiche Gottes braucht das, sonst wird er unbrauchbar sein. Unbrauchbar. Tätigkeiten machen es, tun es nicht, sondern Menschen, die Gott kennen, und was er gesagt hat. Johannes 14, Vers 23. Jesus antwortete mit den Worten: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren und halten. Und mein Vater wird ihn lieben und wir werden hin zu ihm kommen und eine Bleibe bei ihm machen. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort bewahren und halten. Dasselbe Wort bedeutet beides. Die Liebe Gottes fragt nach dem Wort Gottes. Die Liebe zu Jesus nimmt das Reden von Jesus ernst. Fragt danach: Wer mich liebt, der wird mein Wort bewahren. Der wird mein Wort halten. Liebe zu Jesus fragt nach dem Wort Gottes, fragt, was steht in einem Text geschrieben. Fragt, was ist der Text? Was sagt der Text? Was meint der Text? Liebe zu Jesus hört auf die Worte von Jesus. Epheser 6, Verse 15 und 17. Luther übersetzt in Vers 15: fertig zu treiben das Evangelium. An den Füßen gestiefelt, an den Beinen gestiefelt zu treiben das Evangelium. Man macht uns darauf aufmerksam, dass das möglicherweise nicht der Sinn ist. Nachdem ich den Text noch einmal daraufhin studiert habe, fällt mir auf, dass das Anliegen des Apostels in diesem Text 10 bis 20 nicht ist, vorwärts zu marschieren oder den Feind zu vertreiben, sondern das Schlüsselwort ist einfach stehen. Es geht hier nicht um vorwärts marschieren. Es geht hier um den Widerstand. Und im Blick darauf, es ist nicht vorstellbar, dass Paulus plötzlich in Vers 5 vom Marschieren sprechen würde. Das heißt, mit dem Evangelium voranmarschieren. Was soll hier gesagt werden? Im Grundtext haben wir den Westphal. Man kann so übersetzen: Und die Schuhe an den Füßen gebunden, in einer Bereitschaft der guten Botschaft des Friedens. In einer Bereitschaft der guten Botschaft des Friedens. Aber was heißt das? Möglicherweise haben wir das genauso zu nehmen, wie es da geschrieben steht. Nämlich so, wie wir den Westphal im Deutschen auffassen. Bereitschaft der guten Botschaft. Die gute Botschaft hat eine Bereitschaft oder bewirkt eine Bereitschaft. Oder eine Festigkeit. Das Wort kann auch Festigkeit, mit Festigkeit übersetzt werden. Es geht um das Festbleiben, um das Stehen, um das Widerstand leisten. Und das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, verleiht uns diese Festigkeit. Deshalb müssen wir diese Botschaft kennen. Die Botschaft des Evangeliums befindet sich im Alten Testament. Sie befindet sich in den Evangelien und sie befindet sich in den Briefen. Überall in der Heiligen Schrift haben wir die gute Botschaft Gottes, die Christusbotschaft in Verheißung, Geschichte und Auslegung. Das heißt, wir werden uns mit dem ganzen Wort befassen müssen, um die Botschaft des Friedens, des Angebotes des Friedens kennenzulernen und dann diese zu vertreten und in ihr zu stehen. Vers 17. Und nehmt in Empfang den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Wort für Wort hier ist nicht das übliche Wort, sondern es bedeutet Ausspruch. Und wir könnten so übersetzen: Das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, von ihm gesprochen. Dieses Wort kam über die Stimmbänder Gottes. Es ist von ihm gehaucht. Paulus schreibt zu Timotheus: Alle Schrift ist Gott gehaucht. Er hat sie gesprochen. Dies ist sein Reden. Nicht alles diktiert, einiges. Und dennoch hat Gott darüber so gewacht, dass wenn Menschen seine Offenbarung niedergeschrieben haben, hatte es die Qualität des Redens Gottes. Es war, wie wenn er genau so gesprochen hätte. Deshalb können wir heute exegesieren, das heißt jedes Wort unter die Lupe nehmen und in jedem dieses Wort in seinem Satz, Platz im Satz studieren. Das können wir. Und es hält dem Studium stand. Wir dürfen also wirklich Gottes Wort dem Wort nach, den Wörtern nach studieren, weil es Gottes Wort ist. Und wenn wir dieses Wort dann fest in den Mund nehmen und uns damit verteidigen, muss der Feind weichen. Das Wort Gottes muss man kennen. Man muss wissen, wie mit dem Schwert umzugehen. Sonst kann es einem ergehen wie dem Petrus, der einfach nicht so, wenn man Köpfe abkauen will, dann muss man so schneiden. Ja? Petrus hat es bis zu einem Ohr gebracht, weil er so machte. Und hätte auch den Kopf treffen können, dann wäre die Sache auch getan. Aber man muss wissen, wie mit dem Schwert umzugehen, in rechter Weise. Deshalb müssen wir es kennen. Wer seine Bibel nicht kennt, der kommt nicht in Frage als Mitarbeiter. 2. Timotheus 3, die Stelle habe ich schon erwähnt. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Vielleicht haben Sie eine Übersetzung, wo es heißt, alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze. Das ist nicht ganz richtig. Alle Schrift ist von Gott. Das ist, muss vorgezogen werden. Nicht später kommen. Nicht alle die Schrift, die eingegeben ist, die ist nützlich. Nein, alle Schrift ist eingegeben und deshalb nützlich. Für Eingebung können wir besser übersetzen, gehaucht. Aber es geht darum, dass die ganze Schrift von Anfang bis Ende Gottes Wort ist, wie wenn er sie gesprochen hätte. Und sie ist sein gesprochenes Wort. Und deshalb ist sie nützlich. Nützlich für unseren Umgang miteinander im Reiche Gottes und für unseren Umgang mit Ungläubigen, fürs Zeugnis. Die Heilige Schrift ist nützlich. Wenn wir Zeugnis ablegen, ist es besser, über Bibelworte zu sprechen, als zu einer Veranstaltung einzuladen. Die Bibel lehrt uns nicht, zu Veranstaltungen einzuladen. Ich merke immer wieder, dass viele Christen denken, ihr Beitrag beim Zeugnis wäre das Einladen. Es ist schön, wenn Leute zu einer Veranstaltung kommen wollen und dort das Wort Gottes hören. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, jeder persönlich ein Prediger des Evangeliums zu sein. Und irgendwo und überall. Nicht nur hier. Die Gläubigen, die versammeln sich hier und die erbauen einander. Und wenn Ungläubige da sind, wunderschön, ja, hören sie auch das Wort Gottes. Je mehr, je besser. Aber die Ungläubigen sollen nicht erst hierhin verfrachtet werden, um dann hier das Wort Gottes erst zu hören. Wir sind nicht gerufen worden zu verfrachten. Wir sind gerufen worden, das Evangelium hinauszutragen. Ja? Und dann werden wir das Evangelium kennen müssen. Ist nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und jetzt kommt es. Damit der Mensch Gottes gerüstet sei. Das heißt funktionsfähig. Zu jedem guten Werk ausgerüstet. Das heißt funktionsfähig. Gottes Wort macht funktionsfähig. Macht uns zu rechten Mitarbeitern. Die Bibel selbst ist immer noch die beste Bibelschule. Und die können wir überall mitnehmen und immer wieder studieren. Tag aus, Tag ein. Nun die Frage, wie kann Mitarbeit unter Gläubigen aussehen? Ich habe nun etwas Grundsätzliches gesagt zum Thema Mitarbeit. Nämlich sollten wir im Wort Gottes gegründet sein, dort geforscht haben. Wie arbeiten wir nun mit Untergläubigen, das heißt in der Gemeinde Jesu. Erstens als Teilnehmer am Gemeindeleben. Ich bekomme den Eindruck auf meinen Reisen, dass sehr viele Christen die Einstellung eines Konsumenten. Unsere Welt ist heute sehr stark von Unterhaltung geprägt, nicht wahr? Man wird unterhalten überall und man lässt sich unterhalten. Die Programme im Fernsehen und im Radio dienen dazu, die Langeweile zu vertreiben und uns zu unterhalten, uns einfach zu beschäftigen, wie man kleine Kinder beschäftigt, ja. Dadurch werden wir unmündig. Dadurch werden wir verblödet. Die Selbstbeteiligung an der Unterhaltung ist fast verschwunden. Früher hat man in der Familie das gefördert, dass jedes Kind mit einem Musikinstrument umgehen konnte, sodass es sich selbst unterhalten konnte, sodass es selbst spielen konnte und sich selbst amüsieren konnte. Es wurde großen Wert darauf gelegt, dass jedes Kind fleißig Bücher lesen sollte. Und dann wurde das auch praktiziert und dann wurde auch gemeinsam gelesen und so weiter. Man ließ sich nicht unterhalten, sondern man war selbst daran beteiligt. Man hat das schon festgestellt, dass die Zuhörer mitbeteiligt werden sollen. So ist man in der Unterhaltung, in den großen Shows und so weiter, dazu übergegangen, die Versammlung oder die Zuhörer oder die Zuschauer auch mit hineinzubeziehen. Bei einem offenen Theater kann es dann vorkommen, dass die Schauspieler auch mal durch die Reihen gehen und dort einen Teil des Stückes abspielen. Oder es werden Fragen gestellt, es steht ein Gespräch mit den Zuschauern und so weiter. Aber das ist alles so brockenhaft. In der Heiligen Schrift, in der Gemeinde Jesu ist es dann auch so weit gekommen, dass die Gemeindeveranstaltungen so aufgebaut wurden, dass es für die Zuhörer dann interessant war. Oder sein sollte. Und ich habe gehört, der Gottesdienst muss attraktiv sein. Nun, für Gott ja, aber nicht notwendigerweise für Menschen. Ob er attraktiv ist, das hängt vom Appetit ab, nicht vom Darsteller. Es hängt schon vieles vom Darsteller ab, das heißt von dem, der hier steht oder der beitragt irgendwie. Aber wenn er harmonisch mit dem Herrn lebt, Schritt hält mit dem Herrn, und wenn er Gottes Wort sagt, es kann sein, dass er voll des Geistes ist, dass alles in Ordnung ist, alle seine Sünden bekannt, er lebt in der Heiligung und er tut seine Sache sehr treu. Und es kann sein, dass der Gottesdienst furchtbar langweilig ist. Es hängt nämlich nicht nur von denen ab, die sich daran beteiligen, sondern auch von denen, die dabei sind. In der Heiligen Schrift wird uns der Gottesdienst nicht so geschildert, als wäre er etwas, das nur wenige oder vielleicht nur eine Person einfach vortragen würde gleichsam und die anderen würden konsumieren. Gemeindeleben ist etwas für jeden Christen und es ist ein dauerndes Miteinander und ein dauerndes Gegenübereinander. Eine dauernde Begegnung und nicht in regelmäßigen Gruppen, sondern immer wieder abwechselnd. Die Gemeinde des Neuen Testamentes wird nicht organisiert. Es werden nicht Hauskreise organisiert. Das Gemeindeleben wird nicht zu stark organisiert. Es wird sehr viel, fast alles, der Spontaneität überlassen. Sehr viel. Die Ältesten gibt es, aber die sollen dafür sorgen, dass Gottes Wort im Raum ist. Und die sollen Seelsorge betreiben. Die sollen Ermahnungen und Aufrufe und so weiter. Und dafür sorgen, dass Christen wirklich den Herrn lieben und dem Wort leben. Aber dann kommt jeder dran. Und die Begegnung ist vielseitig. Vielseitig. Immer wieder begegnet man einem anderen Menschen. Immer wieder. Es ist große Vielfalt, große Variation im neutestamentlichen Gemeindeleben. Studieren Sie einmal alle Texte, die von Begegnung in der Gemeinde Jesu sprechen. Sehr interessant. Die Bibel hat sehr viel zu sagen über persönliche Begegnung außerhalb des regelmäßigen Gottesdienstes. Eigentlich ist es sehr schwer, den regelmäßigen Gottesdienst im Neuen Testament überhaupt zu finden. Als ich darüber arbeiten musste, um dann eine entsprechende Vorlesung zu halten, dann hatte ich Schwierigkeit. Ja. Wo liegen jetzt die Texte, wo sind sie eigentlich, die von einem Gottesdienst sprechen? Es war schwer, überhaupt zu beweisen, dass die Bibel einen regelmäßigen Gottesdienst hat. So spontan verläuft das Gemeindeleben. Dann habe ich dann Texte gesammelt über, wo Christen sich getroffen haben, wann sie sich getroffen haben, was sie gemacht haben, wenn sie sich getroffen haben. Ich habe festgestellt, dass erwartet wird, dass sie sich immer wieder treffen, und daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Regelmäßigkeit. Das ja. Aber auch 1. Korinther 14, das einiges nun uns zeigt, das ist vielleicht das Wesentlichste, sagt uns nicht allzu viel. Es gibt uns einige Bestandteile, und das ist schon eine große Hilfe. Kapitel 11 gibt uns einige Informationen. Aber sonst ist sehr wenig darüber gesagt. Was will ich sagen? Ich möchte sagen, dass Christen sich immer wieder treffen. Und das kann sehr spontan geschehen. Und da ist jeder Christ gefragt. Wohl der Gemeinde, das heißt der Schar von Christen, wo man sich um Kontakt mit anderen bemüht. Am Telefon, mit dem Fahrrad besucht man jemanden. Man begegnet dem anderen vor dem Gnadenthron. Ja. Das heißt, man denkt an ihn ja in Gedanken. Man schreibt Briefe und so weiter. Der regelmäßige Gottesdienst ist wichtig. Das ist nur ein Bruchteil vom Gemeindeleben. Als erstes möchte ich sagen, dass jeder Christ darin Mitarbeiter ist in der Gemeinde, dass er sich wirklich eingibt in das Leben der Gemeinde. Dass er sich sagt, ich bin ein Teil der Gemeinde Jesu und ich nehme jetzt teil am Gemeindeleben schlechthin. 7 Tage in der Woche. Ja? Gemeindeleben ist 7 Tage in der Woche Gemeindeleben. Wie sieht das aus? Einige Schriftstellen. Epheser 5, Vers 18 und 19. Und werdet nicht vom Wein berauscht, worin Unheil ist, sondern werdet im Geist erfüllt. Bruder Schuster, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Wann soll man, an welchem Tag der Woche soll man voll des Geistes sein? Ganz bestimmt, ja. Die Frage hätte jeder von uns beantworten können. Ja, und wenn Vers 18 jeden Tag in der Woche bedeutet oder meint, wie ist es dann mit Vers 19? Redend, mit Vers 19 beginnt im Grundtext kein neuer Satz. Sie können ein Komma setzen und dann und schreiben. Und redet zu euch untereinander und so weiter. Aber der Imperativ von Vers 18 wird fortgesetzt. Das heißt, voll des Geistes wird hinübergetragen in Vers 19. Und die Befehlsform als solche wird hinübergetragen, sodass es heißt, redet zu euch untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wann? Sonntag bis Sonntag. Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, bis wiederum Sonntag. 7 Tage in der Woche. Irgendwann, irgendwo. Es muss nicht gerade jeden Tag sein, Aber es ist schön, wenn es täglich ist. Täglich auf jeden Fall voll des Geistes und immer wieder singend und lobsingend und dankend und einander untertänig sein. Nur am Sonntag? Offenbar erwartet Paulus, dass man auch in der Woche Gläubige trifft, ja? Offenbar erwartet er, dass man immer wieder auch in der Woche Gläubige treffen würde. Und in dieser Begegnung soll diese Begegnung gekennzeichnet sein von gegenseitiger Achtung und der Bereitschaft, sich den anderen höher zu achten als sich selbst. Jeder ist des anderen Diener. Er ist bereit, ihm zu dienen, ihm etwas zu geben, das ihm weiterhelfen könnte auf dem Weg mit dem Herrn Jesus. Jetzt möchte ich auf etwas hinweisen. Im Grundtext steht in Vers 19, und redet zu euch in Psalmen. Redet zu euch. Dr. Adams, der bekannte Psychotherapeut, beziehungsweise der solche ausbildet oder Pfarrer ausbildet, die dann imstande sein sollen, zu beraten, seelsorgerlich zu beraten, der hat auch eine eigene Fassung des Neuen Testamentes rausgegeben und er übersetzt das hier so, redet zu euch selbst. Das ist, was der Text sagt. Und jetzt ist die Frage, was heißt euch selbst? Petrus kann sich auch so ausdrücken. Offenbar heißt das nicht, dass jeder nun für sich einen Monolog führen soll oder für sich singen soll, sondern euch selbst ist die Gemeinde. Wenn ich zu mir selbst spreche, dann spricht mein Leib mit seinen Gliedern zu sich selbst. Ich bin eine Einheit. Und die Gemeinde ist auch eine Einheit. Und wenn einer in der Gemeinde spricht, dann spricht die Gemeinde zu sich selbst. Ich spreche heute zu Ihnen, aber die Gemeinde, die hier heute versammelt ist, spricht zu sich selbst. Ich bin ein Teil von der Gemeinde, nur ein Glied am Leibe Jesu. Und wir sind alle eins. Wir betrachten uns als Individuen, aber wollen wir einmal das wegfallen lassen und uns als Glieder vorstellen. Und da sind wir alle eine Einheit. Und wenn einer spricht, spricht Gemeinde zu sich selbst. So können wir übersetzen, redet zu euch untereinander. Das heißt, adressiert, richtet euer Wort an die Geschwister. Natürlich ist man auch selbst eingeschlossen. Was ich ihnen sage, muss ich auch mir selbst sagen. Ein Verwandter, der ein gesegneter Reich Gottes Arbeiter war, sagte mir, dass als ich mich bedankte für das Wort und mich meine Freude zum Ausdruck brachte, sagte er, das Wort Gottes ist ein Schwert und es hat zwei Schneiden. Es ist scharf auf beiden Seiten. Es schneidet nicht nur in die Richtung der Versammlung, sondern es schneidet auch in meine Richtung. Ein gutes Wort. Das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Es schneidet auch in die Rede, in die Richtung des Redenden. Also, was in der Gemeinde gesagt und gesungen und getan wird, das kommt dem Leib selbst zugute. Die Gemeinde ist eine Einheit. Und wo immer wir einander begegnen, da dienen wir einander. Jeder dient den anderen. Kolosser 3, Vers 16. Kolosser 3, Vers 16. Das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Es steht in euch. Aber das in im Griechischen kann auch mit unter übersetzt werden. In und unter euch kann man übersetzen. Lehrt und mahnt euch. Wer? Wer ist euch? Wer ist hier angesprochen? Da muss man zu Kapitel 1 gehen und sich fragen, an wen wird der Brief denn gerichtet? Und da heißt es an die Gläubigen, an die Christen in Kolosse. Alle Christen. Alle Christen sollen Lehrer sein. Alle Christen sollen mahnen. Alle Christen sollen in Weisheit reden. Alle Christen sollen mittels Psalmen, Lobgesänge und geistlicher Lieder singend, in Gnade singend, einander zum Segen sein. Jeder bringt sich ein, jeder. Kein schräges Sitzen in der letzten Bank und dann vor Langeweile Kaugummi kauen und mal sehen, ob da irgendetwas Interessantes vorne da abläuft. Ja. Zuschauermentalität. Ja. Jeder ist beteiligt. Hebräer 5, Vers 12. Wir, die leitenden Brüder, alle Christen. Es gibt Christen, die sind Lehrer, und dann gibt es Christen, die sind Lehrer in einem besonderen Sinne. Alle Christen sind Lehrer. Einige sind es in verstärktem Maße. Aber jeder von uns sollte imstande sein, einige Sätze von sich zu geben, die lehrhaft wären. Können Sie das? Sind Sie im Wort Gottes so zu Hause, dass Sie ein paar Sätze in einem Gespräch oder in einem Kreis beitragen könnten, etwas Lehrhaftes? Jeder von uns sollte selbst genährt sein, sollte so reif sein, dass er sich selbst mehren kann. Und jeder sollte bereit sein, den anderen etwas zu geben. Jeder ist beteiligt am Gemeindeleben. Ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten dieser Gemeinde dazu geboten wird. Aber wie schön, wenn eine Gemeinde so gestaltet ist, wenn das Gemeindeleben so gestaltet ist, dass jedem eine Gelegenheit früher oder später gegeben wird, sich irgendwie einzubringen, etwas zu sagen. Und wenn das nicht organisiert wird, es muss auch nicht organisiert werden, dann können Sie das freiwillig tun. Sie müssen nicht warten, bis Ihnen eine Sonntagsschulklasse gegeben wird oder bis Sie mal zum Predigen gerufen werden oder einen Hauskreis zu leiten oder irgendwann einmal etwas beizutragen. Beten Sie um eine Gelegenheit, jemandem zu Segen zu sein. Und der Herr wird wahrscheinlich das Gebet erhören. Seien Sie nicht überrascht, wenn er das tut. Ich gehe einen Schritt weiter. Wie kann man dienen? Als Mitbeurteiler dessen, was in der Gemeinde gesagt wird. Wenn ich Gemeinde sage, meine ich nicht den Gottesdienst. Ich meine jetzt irgendwo während der 7 Tage der Woche, wenn unter Christen etwas gesagt wird. Jeder von uns sollte imstande sein, wo etwas gesagt wird, im Namen des Herrn Jesus, das heißt als geistlichen Beitrag. Jeder von uns sollte imstande sein, das zu beurteilen. Ganz besonders, wo das Wort Gottes dann während des Gottesdienstes verkündigt wird. Wir sollten nicht einfach kritiklos alles hinnehmen. Mit Kritik meine ich jetzt nicht negative Reaktion. Ich meine das im richtigen Sinne des Wortes. Beurteilen. Jeder von uns sollte hinhören. Und wir wissen, dass jeder von uns fehlerhaft ist. Jeder von uns, der das Wort Gottes weitergibt, ist fehlerhaft. Und es kann uns immer wieder und oft viel zu schnell einen Fehler unterlaufen. Wie dankbar sollten wir sein, die wir das Wort Gottes verkünden, wenn jemand uns etwas zeigt, was nicht ganz dem Wort Gottes entlang gegangen war. Wir sollten dankbar dafür sein. Seien Sie bereit, hinzuhören und Sie zu fragen, ob alles wirklich so stimmt. Die Brüder Christen oder Menschen wurden ja dafür gelobt. In Apostelgeschichte 15 lesen wir von einer Begegnung, die sehr entscheidend war. Es war kein Konzil, sondern es war einfach ein einmaliges Gespräch über die Bedeutung der Beschneidung. Es ging um die Frage, was müssen Nicht-Juden tun, wenn sie ins Reich Gottes kommen wollen, in das Reich des Messias. Jesus Christus wurde als Messias anerkannt von den Juden, von den Christen in Jerusalem. Und es ging um die Frage, wenn Nicht-Juden dabei sein wollen, wie kommen sie hinzu? Müssen sie die Proselytentaufe vielleicht auf sich nehmen? Das kam jetzt nicht. Davon ist nicht die Rede, aber das dürfte vielleicht auch noch ins Gespräch gekommen sein. Was das Wichtigste war, müssen sie beschnitten werden. Das war die Wichtigste. wichtigste Frage. Und dann gab es noch andere Frage. Müssen Sie einige Gesetze, Gebote einhalten? Müssen Sie Israeliten werden? In Name und Wandel, in Leben. Das war die große Frage. Und jetzt ist die Frage, wer bespricht diese wichtige theologische Frage? Ich gebe Ihnen drei Gruppen. Erstens, die Apostel. Die Apostel sind in diesem Fall die, die ihre Botschaft direkt von Jesus Christus hatten. Die Zwölf, so viele da zugegen waren. Paulus, Jakobus, der Halbbruder des Herrn, ist auch da. Das sind die Apostel. Und da sind noch andere Apostel, wie Barnabas, solche, die in Wiener Zeit Missionare waren und zusammen denselben Dienst taten mit den Aposteln, die Jesus erwählt hatte. Sie haben dieselbe Arbeit getan, haben aber nicht dieselbe Autorität gehabt. Also das waren alles Apostel bzw. Missionare, die imstande waren zu lehren. Diese kamen zusammen, um zu beratschlagen. Es wird eine zweite Gruppe genannt, die Ältesten. Inzwischen hat es in Jerusalem nicht den Aposteln schon Älteste in der Gemeinde. Weiter. Es hat Brüder. Mit Brüdern meint man da in jener Zeit nicht nur die Predigerbrüder, sondern alle Christen, die heißen Brüder, die sind Brüder. Der Titel Bruder wird manchmal in pietistischen Kreisen reserviert für den Prediger, der das Wort austeilt. Habe ich erlebt, dass man mich Bruder nennt in diesen Zeichen. Da kann sogar ein Kind Bruder Jan sagen, weil das für ihn der Titel des Predigers ist. Ja. Aber in der Schrift ist Bruder einfach die Bezeichnung eines Christen. Und sicherlich wird man auch Schwestern gesagt haben zu den Frauen. Als allgemeiner Ausdruck kann es für Brüder und Schwestern gebraucht werden. Wir haben also alle Christen dabei, das heißt, wer immer dabei sein wollte. Und es scheint so zu sein, als ob die anfänglich die leitenden Brüder zusammen waren und mit der Zeit auch andere reingekommen sind in dieses Gespräch, in diese Versammlung, und jeder durfte mitsprechen und mitdenken. Es war nicht eine Konferenz von Delegierten nur, sondern jeder Christ durfte sich hier einbringen. Ein sehr lehrreicher Text. Ein sehr langer Text, aber wir lernen, wie damals neutestamentliche Gemeinde funktioniert. 1. Korinther 14. Da erfahren wir, dass jeder Christ teilnehmen darf am Gottesdienst. Jeder Christ. Und mir scheint, und aufrichtige und fleißige Bibelforscher sind der Auffassung, dass nach Kapitel 14 auch Frauen mitsprechen durften. Heute ist das nicht mehr, wenigstens in vielen Kreisen, so der Fall. Das ist Tradition geworden, dass nur Männer den Mund aufmachen. Aber offenbar haben Frauen da auch beigetragen. Sie hatten nicht dieselbe Autorität wie die Männer. Da geht man heute zu weit, das muss man auch sagen. Aber auf der anderen Seite scheint mir, gehen wir nicht weit genug, indem wir Frauen nicht genügend Gelegenheit geben, zeugnishaft beizutragen in unseren mehr oder regelmäßigen oder sonst mehr oder weniger regelmäßigen Veranstaltungen. In 1. Korinther 14, Vers 29 darf jeder sprechen. Aber das Beurteilen, das mündliche Besprechen wird ihnen vorenthalten. Da müssen die Frauen schweigen. Das Schweigen der Frau steht in Verbindung, steht in einem gewissen Text. Das ganze Kapitel kann aufgegliedert werden in organische Einheiten. Und dieses Verbot, dieses Schweigegebot, befindet sich innerhalb einer organischen Einheit, wo vom Prüfen der Verkündigung die Rede ist. Paulus drückt sich so aus, Weissagen oder Prophezeien. Das heißt, man trägt bei, was man vom Herrn bekommen hat. Das kann zeugnishaft sein. Daran dürfen offenbar die Frauen teilnehmen, aber nicht, wenn es jetzt um die Beurteilung geht, wenn das mündlich geschieht. Das scheint also mündlich vonstatten gegangen zu sein. Eine solche Praxis haben wir nicht mehr. Es hat einige Gemeinden gegeben, die hinterher noch eine Veranstaltung gehabt haben, anschließend am Sonntagmorgen Gottesdienst, wo dann noch die Predigt besprochen wurde. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber es hat einige Gemeinden, die haben das versucht, auch landeskirchliche Gemeinden, wo man wirklich noch mehr vom Wort Gottes haben wollte. Das hat seinen Wert. Manchmal wird dann viel zu viel zerredet. Man muss dann sehr Acht geben darauf. Es ist möglich, dass ein solcher Teil direkt im Gottesdienst in Korinth vorhanden war. Nicht erst anschließend. Wir wissen nicht genau, wie das da gewesen ist. Aber was ich hier betonen möchte, ist, dass jeder Christ früher oder später sich einbringen darf in das Gemeindeleben und als Beurteiler besonders dessen, was gesagt wird. Still, alle dürfen es still tun und andere dürfen es laut machen. 1. Johannes 4 ist auch gerichtet an alle Christen und da heißt es, sagt Johannes, prüft die Geister. Wie prüft man Geister? Es geht da um prophetisches Reden. Das ist sehr einfach. Diese Ausdrucksweise kennen wir nicht so. Wir drücken uns heute anders aus. Aber ich glaube, wir können das so sagen. Wenn jemand geistliche Wahrheiten weitergibt, in Verbindung mit Gott, dann sollen wir prüfen, ob das Irrlehre oder wahre Lehre ist. Denn jeder hat einen Geist, so lehrt uns die Bibel. Sie sollten sich daran gewöhnen, wenn Sie in eine Veranstaltung kommen. Jeder, der spricht, hat einen Geist. Nicht nur seinen persönlichen Geist als Person, sondern es begleitet ihn ein Geist. Wenn wir Christen sind, dann leben wir im Heiligen Geist. Und der Heilige Geist lebt in uns. Und die Schrift erwartet, dass alles, was wir tun und sagen, aus diesem Geist hervorkommt wie Frucht. Deshalb sollten Sie prüfen. Und jetzt ist die Frage, was für ein Geist prägt den Geist des Sprechenden? Ist das der gute Geist Gottes oder ist es ein anderer Geist? Ein Christ kann auch beeinflusst werden von Satan oder von einem seiner Geister. Deshalb sagt Paulus, er warnt, passt auf, gebt dem Feind keinen Raum. Das kann man. Unsere Gedanken können von schlechten Büchern beeinflusst sein, die unter dem Einfluss von unguten Geistern geschrieben wurden. Der Feind hat mehr Einfluss, als wir denken. Teilen Sie bitte nicht Böses auf in Okkultes und Sündhaftes. Es geht nicht. Wo Sünde ist, ist der Feind. Wenn nicht mit Sünde sofort abgerechnet wird, ist da Raummöglichkeit für Satan. Das werden Sie nicht sehen. Das können Sie nicht spüren. Sie müssen es aber wissen. Und wenn ein Prediger nicht Schritt hält mit dem Herrn, wenn er nicht wirklich fleißig dabei ist, die Liebe zu üben und seine Schuld, die immer wieder aufkommt, in der Ehe, in der Familie, in der Begegnung mit anderen, diese nicht sofort bekämpft, dann ist er in Gefahr, in seinen Gedanken vom Bösen beeinflusst zu werden. Seine Gedanken können auf schiefe Bahnen kommen und er ist nicht mehr ganz fest im Wort Gottes. Das kann sehr schnell passieren. Man muss sehr beten. Sie sollten beten für die Verkündiger, für ihren Prediger. Dass wir uns nicht verlieren in Banalitäten,
oder in Geschwätz oder in schlechter Rede. Das geht sehr schnell. Ich weiß das aus Erfahrung. Ich muss immer wieder beten, Herr, bewahre meine Lippen. Und wir sollten füreinander beten. Es ist immer auch noch die Möglichkeit, dass ein böser Geist irgendwie Einfluss nehmen kann. Und die Frage ist, wenn etwas gelehrt und gesagt wird, aus welchem Geist ist das einmal gekommen? Wo hat er das zusammen gelesen oder gehört? Wo kommt das her? Ja. Mit einmal ist da so etwas Merkwürdiges. Man spürt es was, ja? Wenn man geistlich, schriftgemäß hellhörig geworden ist, dann merkt man es bald. Prüfen. Jeder von uns sollte damit prüfen. Jetzt bleibe ich hier zu lange stehen, ich komme nicht vom Fleck, Entschuldigung. Vielleicht mit das Wichtigste ist dieser nächste Gedanke. Wie können wir Mitarbeiter sein als Hirte des Nächsten? Jeder von uns sollte ein Hirte sein. Ich bekomme einen vor vielen Jahren einen Brief von einer Missionsgesellschaft, vielleicht ist es hier Rundbrief, ich weiß es nicht mehr. Und damals war es noch erlaubt, in einigen Gegenden ist es vielleicht heute schon verboten, noch einen eigenen Stempel aufs Kurier zu bringen. Nicht nur die Post hatte ihren Stempel, sondern die Mission hatte selbst einen Stempel, den sie vorn auf der Adressenseite anbrachte. Und da war die Frage zu lesen, man hatte einen Stempel angefertigt, mit der Frage, Keins, bin ich meines Bruders Hüter? Das sollte den Leser der Post anregen zum Nachdenken. Und die Mission hatte diese Frage beantwortet. Auf dem Stempel stand dann gleich nachher zu lesen, jawohl. Bin ich meines Bruders Hüter? Jawohl. Die Frage Keins ist längst beantwortet worden. Die hat Gott schon in der Anrede beantwortet, wenn er Kain anspricht. Gott macht Kain verantwortlich für seine Tat. Kain will ausweichen, bin ich denn der Hirte meines Bruders? Er war Hirte, ja. Bin ich ein Hirte? Ja, du wisst es. Jeder von uns ist ein Hüter, ein Hirte seines Bruders. Römer 15, ich will schnell einige Verse lesen. Römer 15, Vers 1. Aber wir, die Kräftigen, so wörtlich, oder die Kraftvollen, sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen. Wir sind es schuldig, die Schwachheiten der Kraftlosen zu tragen und nicht uns selbst zu gefallen. Ich bin dankbar für Ihr Eingangsgebet, Bruder. Wir sind nicht dazu da, um Spaß zu haben am Evangelium. Das war ein gewagtes Wort. Haben Sie es gehört? Haben Sie noch in Erinnerung? Wir sind nicht dazu da, um Spaß zu haben oder um uns zu amüsieren. Dies ist eine ernste Sache. Die Welt um sich her, um uns her, die dreht sich um Nummer eins, nicht wahr? Das ist zu einer Philosophie geworden. Selbstdienst, man dient sich selbst. Das ist erlaubt, das ist toleriert, das ist richtig so. Das ist Philosophie, das ist Doktrin geworden. Früher wäre das verpönt gewesen. Früher dachte man, wir sind füreinander da, ja? Es braucht doch kein Sozialismus zu sein, um das klarzumachen. Jeder musste bereit sein, sich einzubringen in die Gesellschaft, in die weltliche Gesellschaft. Damit das ganze Getriebe der Gesellschaft vorankomme. Heute ist es durchaus am Platz, sich selbst zu dienen, für sich selbst da zu sein. Und wir bleiben nicht uninfiziert davon. Und jetzt ist die Gefahr, dass wir mitschwimmen mit dem Strom. Und wir sollten ganz bewusst uns sagen, ich bin nicht dazu da, um mir selbst zu gefallen. Ich bin dazu da für den Nächsten. Ja. Und ich möchte verneinen, dass es eine extra Gnadengabe gibt zur Selbsterbauung. Alle Gnadengaben bauen uns selbst auf. Aller Dienst hat einen gewissen Abwurf für mich, wirft etwas ab für mich. Wir sind füreinander da. Hirte des Bruders, Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, deren Denken vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes geprägt ist und die in der Kraft und Heiligung des Geistes leben, helft ihr einem solchen im Geiste der Sanftmut. Der Heilige Geist ist ein Geist der Sanftmut. Helft ihm wieder zurecht und sieh dabei auf dich selbst, dass nicht auch du versucht werdest. Tragt einer des anderen Lasten, nebst der Bürde, Vers 5, die wir selbst tragen sollen. Ja? Jeder soll seine eigene Bürde tragen, aber dazu soll es dazu kommen, dass wir reif werden und mit noch die Lasten anderer tragen. Und auf diese Weise werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein und ist doch nichts, betrügt er sich selbst. Ein jeder prüfe aber sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Epheser 6, Vers 16. Von dem aus der ganze Leib, das heißt von Christus aus, der ganze Leib wohl zusammengegliedert und zusammen verbunden durch jedes Gelenk. Oh, der Herr schenke das. Wie schnell kehren wir einander den Rücken. Es braucht nicht viel, um auseinander dividiert zu werden. Beten wir, dass wir um die Gnade zueinander zu halten, zueinander zu stehen. Fest zusammengefügt, das ist die Grundlage. Zuerst einmal braucht es feste, freundschaftliche Beziehungen der Gläubigen zueinander. Und dann kann der Dienst stattfinden. Zusammen verbunden durch jedes Gelenk, dort wo wir einander begegnen. Gelenke sind Begegnungsstätten der Stellen der Glieder. Als ein Darreichendes nach dem Wirken eines Teils in seinem Maße sich das Wachstum des Leibes bewirkt, sodass er sich selbst baut in Liebe. Jeder Christ baut mit. Was heißt bauen? Bauen heißt einen Beitrag leisten zu einem gewissen Ziel hin, wovon wir morgen früh sprechen wollen. Morgen früh soll das Thema sein, das Ziel aller Mitarbeit im Reiche Gottes. Wohin bauen wir? Wohin geht es? Was bauen wir? Ja. Zu diesem Ziel hin geht es. Und da will ich einen Beitrag leisten. Und jeder von uns darf einen Beitrag leisten. Das kann ein kurzes Gespräch sein. Das kann ein längeres Gespräch sein. Aber jeder darf dem anderen da dienen. Und in einem gewissen Sinne geht das auch bei den Ungläubigen so. Jede Begegnung kann eine zeugnishafte Begegnung sein. Allerdings ist nicht jede Gelegenheit gleich eine Gelegenheit. Da müssen wir abwarten, aber immer bereit sein. Vielleicht, Herr, wenn dies eine Gelegenheit ist, schenk es mir, das rechte Wort zu finden, die Kurve zu kriegen. Ja. Sie dürfen ruhig mit dem Wetter anfangen. Aber bitte tun Sie nicht so, als ob das Wetter nur eine Brücke wäre. Gebrauchen Sie Ihre Vorbereitungsthemen, Ihre Brückenthemen, nicht nur als Einstieg. Sehr wichtig. Alle Thematik, was die Schöpfung betrifft, sehr viele Themen, mit denen wir über Ungläubige sprechen können, haben Eigenwert. Geben Sie Ihr Gegenüber den Eindruck, das, wovon Sie sprechen, hat Wert. Sie brauchen gar nicht von Jesus zu sprechen. Diese wertvolle Themen, auch das Wetter ist etwas Wertvolles. Aber versuchen Sie doch herauszukriegen, was den anderen interessiert. Und es kann sein, dass ihn sein Leid interessiert. Ein japanischer Christ hat herausgefunden, wenn wir einmal versuchen herauszukriegen, wo der Schuh drückt, dann hat man eine exzellente, eine gute Einstiegsmöglichkeit. Fast jeder hat irgendein Leiden. Wenn man das rauskriegt, kann man mit ihm bald, sehr oft bald zu Jesus führen. Nicht jeder hat ein bewusstes Leiden. Viele Menschen haben Freuden. Versuchen wir herauszukriegen, was ihn gerade jetzt bewegt. Es kann etwas Leidvolles sein, es kann etwas Freudiges sein. Woran hat er Interesse? Wenn es nicht gerade Sünde ist, können wir ruhig einsteigen ins Gespräch. Alles, was Gott geschaffen hat, ist wertvoll. Es lohnt sich, darüber Worte zu verlieren. Was will ich sagen? Ich will sagen, dass die Welt, die zwischen ihm und Gott ist, für ihn zwar ein Götze ist, aber für mich ist sie Gottes Welt. Und ich sollte sie nicht nur als ein Mittel gebrauchen. Und wenn es dann soweit ist, dann sprechen wir jetzt von Jesus. Sie können ihrem Gegenüber einen sehr schlechten Dienst damit tun. Denn manche Nichtchristen sind sehr schlau. Und die werden das bald mitkriegen, dass sie dieses Thema nur wählten, um über Jesus zu sprechen. Das tut weh. Da sitze ich und warte in einem Flughafen. Und da kommt jemand auf mich zu und bittet um die Uhrzeit. Haben Sie eine Uhr? Ja. Wie viel Uhr ist es denn? Nun, da er nun schon da ist, fährt er weiter. Stellt sich heraus, ich glaube, er war ein Mormone. Sie können sich vorstellen, wie ich mich fühlte. Ja. Es war sofort klar, er hatte kein Interesse an der Uhrzeit. Er wollte über seine Religion sprechen. Man fühlt sich dumm. Ja. Wir müssen unserem Gegenüber den Eindruck geben, dass er wertvoll ist, in meinen Augen, und dass was ihn interessiert, wenn es nicht Sünde ist, wirklich auch interessenswert ist. Dann habe ich doch einige Worte gesagt über die Evangelisation. Vielleicht kann es eine Hilfe sein. Nun wollen wir abbrechen und noch zum Schluss beten. Wir neigen das Haupt dazu. O Herr, wir sind dir so dankbar, dass du in die Welt gekommen bist. Und du hast unser Leib angezogen. Du hast unsere Kleider getragen. Du hast unsere Speise gegessen. Du hast unseren Alltag kennengelernt. Du hast unser Leben gelebt, um uns nahe zu kommen. Ich bitte dich, Herr, schenke uns die Gnade, den Weg zu finden zum Nächsten, sei er ein Nachfolger von dir oder noch nicht. Zeig uns, Herr, wie wir dir besser dienen können, vor dir allein und wenn wir in der Gegenwart von anderen sind. O Herr, segne diese Geschwister, segne, Herr, die Seelsorge dieser Gemeinde, ermutige sie, Herr, und führe sie und gebrauche sie reichlich.